Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Es ist Wochenende und das kann nur eines bedeuten. Wir haben einen Streaming-Tipp für euch, liebe HörerInnen da draußen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich sitze hier nicht allein im Berliner Studio, sondern mir gegenüber sitzt Matthias Hopf. Hallo Matthias.
Hallo Jenny.
Was hast du uns denn mitgebracht? Weihnachten ist ja schon vorbei, aber dein Sack mit Streaming-Tipps ist noch voll gefüllt. Was hast du ausgesucht?
Ich habe was ganz Besinnliches mitgebracht, nämlich die sehr familienfreundliche Fortsetzung von 28 Days Later, die dieses Jahr nach langer, langer, langer Wartezeit endlich in den Kinos gestartet ist. 28 Years Later heißt die und jetzt auch bei Netflix seit ein paar Tagen im Streaming-Abo verfügbar ist.
Muss ich denn die anderen beiden Filme vorher gesehen haben, um mir 28 Years Later anzuschauen?
Ich würde sagen, 28 Years oder Days oder wie man auch immer das Franchise nennt. Ich nenne es immer das 28-Franchise. Ist jetzt erst richtig
das
ein
Later-Franchise?
Das Later-Franchise, ja, oh Gott. Ist jetzt gerade eigentlich erst so richtig ein Franchise geworden. Es gab bisher den Originalfilm von Danny Boyle und Alex Garland. Danny Boyle, der Regisseur, Alex Garland, der Drehbuchautor, der kam 2002 ins Kino, war damals wirklich ein wegweisender Film. Einerseits haben wir da zum Beispiel rennende Zombies bzw. Infizierte gehabt, wie sie dort genannt wurden, was damals ziemlich bahnbrechend für das Genre war und natürlich auch so aus filmischer Sicht ein wichtiger Meilenstein in der Fortentwicklung des digitalen Kinos. Aber ich glaube, das ist für die meisten eher nicht so interessant. Ich glaube, die meisten Menschen assoziieren 28 Days Later mit dieser wirklich rabiaten Zombie-Geschichte, wo am Ende wenig Hoffnung da war. Cillian Murphy natürlich, bestimmt für viele auch so eine der ersten Begegnungen. 2007 kam dann eine Fortsetzung, in Anführungsstrichen, die hieß 28 Weeks Later, hat also die Handlung 28 Wochen später aufgesetzt, kommt aber nicht mehr von dem gleichen Kreativteam. Anderer Regisseur, auch völlig neuer Cast hier, Jeremy Renner, Imogen Poots und so.
Waren Rose damals, Byrne.
Genau, Rose Byrne, auch ziemlich gute Rolle, ehrlich gesagt, von ihr.
Und Robert Carlyle.
Ja, also kann man schon mal anschauen, aber es ist ehrlich gesagt jetzt der Film, glaube ich, der so auf längere Sicht als das Stiefkind des Franchise behandelt werden wird, weil der neue Teil ignoriert den im Grunde komplett oder was heißt, er geht gar nicht auf ihn einfach ein, also er tut einfach so, als schließt er jetzt an die Handlung eben von 28 Days Later an, könnte allerdings auch jetzt so direkt zur Verwirrung führen, wenn ihr jetzt darauf hofft, Cillian Murphy direkt wieder zu sehen in der Rolle, das passiert in 28 Years Later nicht. Wir lernen im Endeffekt wieder einen komplett neuen Cast kennen, aber zumindest ist wieder das Kreativteam das gleiche. Wir haben wieder Danny Boyle auf dem Regiestuhl, wir haben Alex Garland, der das Drehbuch geschrieben hat und wir haben vor allem das Versprechen, dass das jetzt Auftakt einer größeren Geschichte werden soll. Die wird auch schon tatsächlich in ganz wenigen Tagen fortgesetzt. Am 15. Januar startet 28 Years Later The Bone Temple, also wirklich dieses Mal eine direkte Fortsetzung und wenn alles hinhaut, kommt da auch noch ein dritter Teil und Danny Boyle hat auch schon angedeutet, dass der große Masterplan ist für dieses Finale, die Cillian Murphy-Figur wieder zum Teil der Geschichte werden zu lassen. Also vielleicht haben wir am Ende fünf 28-Filme, fünf Later-Filme, die gerahmt sind von Cillian Murphy am Anfang, Cillian Murphy am Ende. Und dazwischen lernen wir ganz viele verschiedene Figuren kennen, die mit der Zombie-Apokalypse irgendwie zurechtkommen müssen.
Großes Bild aus dem ersten Film ist ja das von Menschen verlassene London. Jetzt in 28 Years Later sind wir aber nicht mehr in der Großstadt. Sag doch mal, wo spielt der Film?
Also wir fangen an im Endeffekt auf so einer kleinen abgelegenen Insel, die sich ganz gut abschotten kann vom Rest von England. Vielleicht steckt da auch schon ein Subtext drin, den man interpretieren kann, wie man will. Und danach
Inseln, die sich abspalten von einem großen Ganzen? In this economy?
Das kann nur Zufall sein im Drehbuch. Ich glaube auch Alex Garland, der ja auf keinen Fall politisch motivierte Filme wie Civil War und Frag mich nicht was geschrieben hat. Warfare kam ja auch erst dieses Jahr heraus. Der wird da sicherlich völlig ausgeschlossen haben, was in unserer echten Welt passiert. Nein, also 28 Years Later funktioniert nach wie vor genauso auch wie der erste Teil als schöner Kommentar auf unsere Welt. Was heißt schöner Kommentar? Als zutiefst verstörender und erschreckender Kommentar, aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir haben nicht mehr diese faszinierende urbane Friedhofsstadt vor uns, sondern eher ganz viele Wälder, durch die wir dann mit den Figuren ziehen und das bewegt sich dann eher so in dieser Ästhetik, die man vielleicht von The Walking Dead kennt, wo die Figuren ja auch sehr schnell irgendwie dieses Atlanta verlassen. Die erste Staffel hat damals auch noch angefangen mit Rick, der Sheriff da, der auf dem Pferd reitet und dann diese Skyline von der Stadt. Aber die späteren Staffeln waren dann im Endeffekt auch alle nur so zwischen Wald und Wiesen angesiedelt und das heißt, das ist so ein richtiges Survival-Abenteuer jetzt. Also auch nicht mehr so unbedingt von diesem Roadtrip-Charakter des ersten Teils geprägt, sondern die Figuren rennen wirklich die meiste Zeit um ihr Überleben, unter anderem auch deswegen, weil sich die Zombies selbst weiterentwickelt haben, beziehungsweise die Infizierten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Figur, die als Alpha bezeichnet wird und die diese Infizierten, die ja dann doch über weite Strecken sehr entmenschlicht wirken, denen wieder so einen Schritt auf die Menschen zugehen. Also auf einmal kann der vielleicht denken, kann der vielleicht fühlen, könnte der vielleicht sogar reden oder sowas. Und da macht der neue Film schon einige interessante Sachen, die man so mit dem zombie-infizierten Genre nicht auf den ersten Blick assoziiert.
Aber warum verlassen die Insel, wenn das jetzt so sicher ist?
Weil sich diese Gesellschaft, die sich auf dieser Insel gebildet hat, vielleicht auch extrem konservativ ist. Und unsere junge Hauptfigur, der Spike, der kriegt halt auch mit, dass im Haus seiner Eltern nicht alles so rund läuft, wie er sich das gerne vorstellen würde, was, glaube ich, auch wenig überraschend ist, wenn man in einer Zombie-Apokalypse aufwächst. Aaron Taylor Johnson ist da die sehr dominante Vaterfigur, die auch später so ein bisschen toxisch entlarvt wird. Jodie Comer ist die Mutterfigur, die am Anfang als sehr kränkelnd, schwächelnd eingeführt wird, letztendlich aber diejenige ist, die ihn auf diesem Weg begleitet. Und dann begegnen sie dort unterwegs Ralph Fiennes, den großen Darsteller, den ihr sicherlich alle als Voldemort aus Harry Potter und M aus James Bond kennt. Also jemanden, der böse Figuren, aber auch gute Figuren spielen kann. Und der Film spielt lange Zeit mit unserer Erwartungshaltung, wer denn dieser Dr. Kelsen, den Ralph Fiennes in diesem Film spielt, ob das jetzt einer ist, der völlig dem Wahnsinn verfallen ist in der Zombie-Apokalypse oder ob er seinem Doktortitel noch gerecht wird und einigermaßen die Vernunft mitbringt. Und das wird natürlich vor allem deswegen spannend, weil der ganze Film ja so diesen kleinen Jungen in der Zombie-Apokalypse verhandelt, der von seinen Eltern vielleicht im Stich gelassen wird oder nicht. Und dann ist da dieser Fremde und du weißt nicht, in was für eine Welt du dich mit ihm begibst. Und da kommt, glaube ich, der größte Twist, den die Reihe gemacht hat, ohne das jetzt konkret zu verraten. Aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass aus einer sehr abgründigen Zombie-Vision irgendwie dann auch ein sehr berührender, zutiefst menschlicher, fast schon wholesome Film irgendwie werden kann.
Ja, aber da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander. Ich werde nicht spoilern, ich habe ihn auch gesehen und wholesome ist nicht der Begriff, den ich für 28 Years Later wählen würde.
Ja, aber es gibt zumindest so ein paar Momente, die da schon ziemlich gut, finde ich, reinpassen. Aber ich kann es jetzt nicht verraten. Ich würde am liebsten sehr gerne über eine spezifische Szene in diesem Film sprechen, aber ich befürchte, dafür müsst ihr ihn wirklich schauen, um das zu verstehen. Also ich war damals im Kino wahnsinnig überrascht, wie er mich berührt hat.
Berührende Zombie-Geschichte. Junger Protagonist, Mentorfigur. Ist das jetzt ein Last of Us-Abklatsch, Matthias? Anders gefragt, wenn wir das vergleichen zu den vielen, vielen Zombie-Produktionen aus den letzten Jahren, du hast ja auch schon The Walking Dead so als die Königs-Zombie-Serie überhaupt erwähnt. Wo ordnet sich denn jetzt 28 Years Later ein? Bringt das Genre wirklich nach vorne? Ist das was anderes? Oder ja, wenn ihr The Last of Us mögt, dann schaut das. Aber wenn ihr Set Nation liebt, dann ist das nichts für euch.
Ich habe Set oder Sea Nation nie gesehen. Ich habe ziemlich viel von The Walking Dead gesehen, aber die neuen Spin-off-Serien bin ich inzwischen auch raus. Ich weiß nicht, wo da genau der Stand des Franchise ist. Aber ich würde sagen, man kann leicht von diesen endzeitlichen Walking Dead, Last of Us Welten in 28 Years Later reinrutschen. Man sollte sich aber schon noch dessen Bewusstsein, dass das ein Danny Boyle bzw. ein Alex Garland-Film ist, dass der kantig ist, dass der einerseits filmisch dir irgendwie so Bilder zeigt, die du einfach nicht gewohnt bist. Sie haben da richtig rumexperimentiert, da haben sie sogar ein Camera-Rig gebaut, was so einen 180-Grad-Shot machen kann, wo im Endeffekt wie bei Matrix, könnt ihr euch das vorstellen, ganz viele iPhones aneinander gepappt wurden, um irgendwie diese Raserei der Zombies auch auf der bildlichen Ebene wiederzuspiegeln. Das ist zum Beispiel was man sowohl in The Walking Dead als auch The Last of Us, würde ich sagen, vermischt. Auch wenn The Last of Us ein paar filmisch tolle Momente hat, ist da nicht dieses Experimentieren, hey, wir sind Kino, wir können irgendwie alles machen, wir können richtig ausrasten. Das macht der Film auf alle Fälle für mich. Und ich finde auch, dass er thematisch eigentlich einer der interessantesten Beiträge in dem Genre ist. Ich bin irgendwie rausgegangen und ich meine, ich habe lange Zeit Walking Dead wirklich bis aufs Härteste verteidigt.
Du hast ja auch jahrelang für Movieplot Recaps zu The Walking
Dead
geschrieben.
Genau, also ich habe, glaube ich, The Walking Dead so durchgeleuchtet wie nur wenige andere Menschen und konnte da auch immer viel für mich rausziehen. Auch gerade wenn die Serie an so einem Punkt war, wo sie echt ganz tief in irgendwie diese zerstörte Seele von Rick eintauchen konnte, der ja wirklich unfassbare Dinge erlebt hat, aber auch unfassbare Dinge gemacht hat. Und trotzdem kam ich irgendwie aus 28 Years Later raus und dachte mir, boah, in 2 Stunden ist hier wirklich sehr viel passiert, wofür The Walking Dead teilweise 10 Staffeln oder so gebraucht hat. Also wenn ihr wirklich dieses vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen ermüdet von dem ganzen Zombie-Kram seid, dann schaut den Film und er wirkt wie so eine Spritze, die ihr kriegt und euch sofort wiederbelebt, so wie die Toten in diesem Film. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende. Wir haben einen Cliffhanger-Moment und der klatscht einen nochmal so richtig irgendwie auf die Backe und sagt, wach mal auf, diese Geschichte ist noch lange nicht an ihrem absurdesten Punkt angekommen. Wir erforschen jetzt noch ein paar weitere sehr schräge Figuren, die es in dieser Welt gibt.
Gibt es noch andere Filme oder Serien, mit denen du 28 Years Later zum Beispiel Richtung Stimmung oder Aufmachung vergleichen würdest? Oder ist das eher so eine absolute Einzigartigkeit, abgesehen natürlich von den Zombie-Vergleichspunkten?
Boah, habe ich jetzt nicht direkt was auf Lager. Ich komme bei 28 auch sehr viel aus der Danny Boyle-Richtung und würde halt sagen, wenn ihr generell mit Danny Boyles Filmen Spaß habt, dann
zum
könnt
Beispiel?
Ihr die gucken. Ich meine, oh Gott, das ist jetzt...
Millions? Yesterday?
Ja, also Achtung, Millions glaube ich ja tatsächlich, dass er seinen jungen Protagonisten mitgenommen hat. Ich mag immer Sunshine sehr gerne, weil der fängt an, wie auch so, du hast eine, also es ist so ein Science-Fiction-Film und die Sonne stirbt, die Menschheit schickt eine Mission los, beziehungsweise schon die zweite, um diese Sonne vor dem Sterben zu retten. Und dann macht der Film so auf halber Strecke einen Twist und verwandelt sich in ein ganz anderes Genre. Und dann kommt noch ein Twist und er ist wieder ein anderes Genre. Und das liebe ich bei Danny Boyle so sehr, dass er wahnsinnig flexibel damit umgeht, was für eine Art von Film du guckst, sowohl erzählerisch als auch eben filmemacherisch. Es ist immer eine Wundertüte im positivsten Sinne und der Alex Garland-Charakter, glaube ich, schwingt auch schon stark mit. Für mich ist es mehr ein Danny Boyle-Film, weil für mich eben die visuelle Gestaltung das ist, was den am markantesten macht. Aber ich glaube, auch wenn ihr mögt, wie Alex Garland gerade in seinen letzten Filmen so irgendwie über nicht nur diese ganzen politischen Sachen nachdenkt, sondern eben auch über, keine Ahnung, Geschlechterfragen zum Beispiel. Ich glaube, viel, was er in Man anspricht, dieser auch sehr gruselige Horror-Thriller.
Mit Jesse Buckley.
Genau, Rory Jesse Buckley. Kinnear. Super, super creepy. Schaut den auf keinen Fall alleine abends an. Vieles, was da drin steckt, spiegelt sich, glaube ich, auch hier so in der Beziehung zwischen den Eltern von Spike wieder. Und dieses, ab wann wird der Mensch unheimlich? Weil die Aaron Taylor-Johnson-Figur, also die Vaterfigur, die kann man am Anfang auch richtig sympathisch finden. Und Aaron Taylor-Johnson, glaube ich, macht es einem auch leicht irgendwie so reinzukommen, weil man ihn halt irgendwie so, er spielt jede Rolle gerade in einem Blockbuster. Also so, warum sollte Aaron Taylor Johnson der Böse sein? Ist er nicht einfach nur das Weird Kid aus Kick-Ass, was irgendwie eine Blockbuster-Karriere hingelegt hat? Und dann so nach und nach wird's weird und schräg und unheimlich. Und du merkst dann auch, dass diese ganze Gemeinschaft eigentlich kein Ort ist, an dem du länger bleiben willst, auch wenn sie dir auf den ersten Blick so ganz pragmatisch Sicherheit in einer von Zombies überrannten Welt gibt, beziehungsweise von Infizierten. Das habe ich auch nach all den Jahren immer noch nicht raus.
Du hast ja schon erwähnt, Man sollte man keinesfalls allein zu Hause schauen. Wie sieht das denn jetzt mit 28 Years Later an? Wir befinden uns zwischen den Feiertagen. Omi sitzt noch im Wohnzimmer und hat gerade die neueste Staffel von Maxton Hall gebinged. Würdest du mit ihr 28 Years Later anschmeißen oder ist das für Leute, die sehr, sehr empfindlich sind im Horrorbereich eher nichts?
Schaut den auf keinen Fall, wenn ihr empfindlich im Horrorbereich seid. Also ich weiß auch nie, wo ich da stehe. Ich glaube, ich erstrecke schneller als viele andere Menschen. Der hat jetzt nicht an sich die krassesten Jumpscares, aber er hat viele Bilder, die dir verstörende Sachen zeigen. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt eine Szene, wo ich wirklich dachte, Wahnsinn, dass die in einem großen Studio-Blockbuster irgendwie so stattgefunden hat, in auch irgendwie dieser Ausleuchtung, will ich fast schon sagen. Also, dass man einfach sehr viel mitkriegt von dem Moment, aber es ist gleichzeitig ein Moment, der einfach nicht nur irgendwie auf einen Verstörungseffekt oder so ausgeht, sondern auch einer, der tief in der Geschichte einfach verankert ist. Und da ist auch Teil davon, diesen Zombie-Mythos zu erkunden. Was kann man denn mit Zombies erzählerisch alles ankündigen? Und da würde ich sagen, geht der Film einfach sehr weit, um das herauszufinden und zeigt das dann eben auch entsprechend. Also, guckt ihn auf keinen Fall mit Omi. Sondern,
außer Omi ist ein großer Walking Dead-Fan.
Das vielleicht auch, ja. Ja, aber es ist wirklich nicht der Film zum fröhlichen Beisammensein. Aber vielleicht doch eben mit den zwei, drei besinnlichen Momenten, die sich am Lagerfeuer abends spät in der Nacht eingefunden haben, wenn Wörter fallen wie Memento Mori.
Oder wenn man sich seelisch und moralisch auf das Jahr 2026 vorbereiten möchte.
Ja, und vor allem den zweiten Film, der dann kommt und vermutlich noch viel, viel, viel düsterer wird.
Genau, das ist 28 Years Later, Bone Temple. Der startet am 15. Januar in den deutschen Kinos. 28 Years Later, also der Film, über den wir gerade gesprochen haben, streamt seit dem 19. Dezember bei Netflix und ist dann darüber hinaus bei den üblichen Anbietern in der Kauf- und Leihversion verfügbar. Vielen Dank, Matthias, dass du den Film mitgebracht hast. Und euch lieben HörerInnen da draußen wünsche ich viel Spaß mit diesem Film und streamt was Schönes.
Stuck in a dinner rut? Let CookUnity handle dinner with chef-crafted meals delivered right to your door. CookUnity makes it easy with new menu drops, weekly recommendations, and a growing community of award-winning chefs. Plus over 400 flavorful meals for every palate. Shake up your meal routine. Go to cookunity.com/mealtime50 or enter code mealtime50 before checkout for 50% off your first week. That's cookunity.com/mealtime50.